Herz als Zentrum unserer Persönlichkeit können wir auch darum trainieren. Also ich kann nichts Gutes antrainieren, aber einüben, wenn ich es für richtig erkenne, kann mich entscheiden. Und letzten Endes geht es ja nicht darum, dass ich für sich genommen irgendwie ein reines oder ein gutes Herz habe, sondern es geht ja um nichts anderes in meinem Leben, wenn ich Jesus nachfolge, als dass ich ihm ähnlicher werde. Dass mein Leben etwas von dem widerspiegelt, wie Jesus ist. Dass es so ist, wie Jesus ist. Wir sollen kleine Christusse sein. Und es geht nicht in erster Linie Selbstzweck des Herzens rein, sondern kleine Christusse. Und die sind wir, wenn das Herz rein ist. Also wir sind gerettet durch Jesus. Und das ist das Entscheidende, dass ich weiß, ich bin von Jesus gerettet. Und als ich bei euch neulich gepredigt habe über Psalm 1, da habe ich hinterher noch eine Grafik geschickt gekriegt, die jemand unter euch gemacht hat, mit einem Baum und Wurzeln. Könnt ihr euch noch erinnern dran im Psalm 1? Und kannst du den Baum mal einblenden? Ich glaube, da habe ich eine Grafik drin irgendwie. Ja, yeah, genau. Ich habe nämlich dann auch nochmal eine Grafik gemacht. Da sieht man den Baum, unterirdisch die Wurzeln und oben kommen dann die Früchte. Ich hatte von drei dicken Wurzeln gesprochen und oben kommen dann die Früchte, die Äpfel oder so. Also fest verwurzelt Früchte tragen oder Roots and Fruits, so habe ich es genannt. Wurzeln und Früchte. Und hier geht es im Grunde genommen darum, dass wenn Jesus kommt und wir ihn in unser Leben hineinladen, er unser Herz verwandelt. Und das ist der Text, den Inge, du uns vorhin gelesen hast. Nämlich, ich will euch ein neues Herz geben, einen neuen Geist in euch geben, will das steinerne Herz rausnehmen und ein fleischernes hineintun. Und das ist im Grunde die Verwandlung des Herzens. Und jetzt geht es darum, dass wir eingewurzelt und gegründet sind. Darüber habe ich über den Psalm 1 gesprochen, über die drei Wurzeln. Aber das Tolle ist, dass Paulus sagt, die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Das Herz wird also richtig gefüllt mit der Liebe Gottes durch den Heiligen Geist. Und wenn der in uns drin ist, dann fangen wir an, Wurzeln zu schlagen. Und das sind die, über die ich neulich gesprochen habe. Und dann verändert sich was. Dann kommt raus, was drin ist, in einem erneuerten Herzen. Wir können selber das Herz nicht erneuern. Das muss transplantiert werden. Und der Hesekiel sagt, wie das geschieht. Gott macht das. Er macht das Herz neu. Wo wir dran leiden, da können wir immer wieder nur Gott bitten, dass er das Herz erneuert. Und dass wir dann ja, eintrainieren, diese Wurzeln festzuschlagen, damit gute Früchte in unserem Leben wachsen. Und jetzt nenne ich nochmal vier Feinde des Herzens. Es gibt viele Feinde, die das Herz kaputt machen können. Also wie das körperliche Herz kaputt gemacht werden kann, das wird kaputt gemacht durch Rauchen, durch zu viel Rumhocken, keine Bewegung, miserables Essen. Das sind alles Feinde des Herzens, die Herzkreislauf im Eimer machen. Aber Feinde unseres Herzens im Sinne von Charakter, unserer Seele, sind die, die ich jetzt nennen werde. Einfach mal vier. Und zwar Schuld, Zorn, Gier und Neid. Einfach mal vier Stichworte. Schuld. Was tue ich, wenn ich mit Schuld beladen bin? Wenn also in meinem Herzen, egal wie groß oder klein das ist, Schuld sich angesammelt hat. Ich ständig Geheimnisse mit mir rumschleppe. Was mache ich dann? Dann gibt es nur einen Weg, dass ich Schuld bekenne, dass ich sie vor Gott ausspreche. Und wenn es mich plagt, vielleicht auch einfach vor einem Menschen ausspreche. Und nicht lange rumrede, sondern sage, diese Schuld bringe ich jetzt einfach Gott dir, vielleicht in Gegenwart dieses Menschen. Das fällt uns schwer, weil wir Angst haben, abgelehnt zu werden. Wie sieht der oder die mich dann an, wenn ich das ausspreche? Aber bekennen, kennen und bekennen von unserer Schuld, die macht unser Herz frei, entgiftet das Herz und macht das weg, was mich kaputt macht. Deswegen singen wir in dem Lied auch, reinige mein Herz. Und Jesus sagt uns in der Jahreslosung, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Er sagt nicht, naja, es kommt darauf an, wie schwer die Sünde ist. Wenn die richtig fett ist, dann schicke ich dich wieder weg. Sondern er sagt, egal was los ist, ich vergebe dir, wenn du zu mir kommst. Das Zweite ist der Zorn. Zorn, wütend, ist etwas, was das Herz kaputt macht. Und jetzt kann man sagen, naja, ich bin ja eigentlich gar nicht wütend. Es gibt Menschen, die stärker nach außen gehen und denen man die Wut richtig ansieht und die richtig um sich schlagen. Und es gibt Menschen, die mit ihrer Wut mehr nach innen gehen, denen sieht man das gar nicht an. Da kommt es manchmal Jahre später, dass Leute wütend waren, im Herzen die Wut verschlossen haben und auf einmal kommt die Bitterböse raus. Und zum anderen macht die Wut, die man nicht äußert, mit der man nichts macht, einen selber kaputt. Denn Depressionen sind auch im Grunde Aggressionen gegen sich selbst. Und die Wut, die sich äußert, ist die Wut nach außen. Aber wo kommt das her, der Zorn? Überleg mal, wenn ich so richtig wütend bin ich meistens dann, wenn mich jemand sehr verletzt hat oder wenn ich hilflos bin. Also wenn ich ohnmächtig bin, wenn ich denke, jetzt täte ich am liebsten, also würde ich jetzt so richtig. Also im Kleinen bin ich wütend, wenn dann einer ewig mit Lichthupe auf der Autobahn hinter mir herfühlt und die ganze Zeit blinkt und ich am liebsten jetzt irgendwie irgendwas mit dem machen würde. Geht aber nicht irgendwie. Und dann bin ich richtig wütend, im Kleinen. Aber im Großen ist, wenn wir das Gefühl haben, ich würde jetzt gern was ändern und kann es nicht, diese Hilflosigkeit, diese Ohnmacht, die macht richtig wütend. Und wenn sich die ansammelt im Herzen, wird es schwierig. Und die Wutbürger, wie es in unserem Land heißt, da frage ich mich, was passiert mit der Wut, worauf oder gegen wen man wütet? Was passiert mit dieser Wut, wenn nicht was damit passiert? Sie ist toxisch und vergiftet die Herzen. Und wenn ich Wut in meinem Herzen auf irgendjemand habe und ich mache nichts damit, vergiftet es das Herz. Wisst ihr, diese geheimen Kopfdiskussion, wo man sich jetzt mal richtig jemand vorknöpft, obwohl er nicht da ist. Aber man hat es ihm oder ihr mal richtig gesagt. Also nützt nichts, weil er ist nicht da und die Wut ist aber immer noch da. Vergebt einander, wie auch Gott euch vergeben hat, sagt Paulus in Epheser 4. Oder im Vater unser betet Jesus, vergib uns unsere Schuld, wie wir anderen unsere Schuld vergeben. Nicht kompliziert, aber irre schwer, wenn man drin sitzt. Nicht kompliziert. Aber so wie wir unsere normalen Muskel trainieren, ist es wichtig, den Muskel zu trainieren, unseres Herzens, wo wir Zorn rausschmeißen, wo wir Schuld rausschmeißen, damit unser Herz nicht zerfressen wird, hart wird, bricht oder wir unser Herz verlieren. Das kalte Herz gibt es ja sogar ein deutsches Märchen dazu. Und der dritte Feind des Herzens ist die Gier. Was tue ich, wenn ich mit der Gier zu tun habe? Die Gier kann sich äußern in Geiz. Und dann kann ich sagen, es gibt viele gute Gründe, sparsam zu sein. Es ist nicht sinnvoll, Geld zu opfern, weil das brauche ich vielleicht noch irgendwo. Ich habe nichts übrig, um jemandem was abzugeben. Brauche ich alles für mich? Dahinter steckt die Gier des Sicherheitsbedürfnisses. Und die Frage ist, wann ist es genug? Wann habe ich genug auf der hohen Kante, auf meinem Konto? Wann habe ich genug Gehalt? Wann habe ich genug Rücklagen? Wann habe ich lange und weit genug Urlaub gemacht? Und letzten Endes, die Gier kann sich überall äußern. Die kann sich darin äußern. Ich glaube, heute äußert sich ganz stark Gier auch darin, in der Gier nach mehr Feeling. Ich muss noch mehr fühlen, noch mehr Emotionen. Der Kick muss immer ein bisschen größer sein im Freizeitbereich. Der Sex muss immer anders noch sein, immer noch mehr. Kein genug. Anerkennung muss immer mehr sein. Ich habe nicht genug Anerkennung. Die Gier kann sich ganz verschiedene Ventile suchen. Und die Gier sagt immer, es ist nicht genug, nicht sicher genug, nicht Geld genug, nichts ist genug. Und Jesus sagt in Lukas 12, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Und Paulus sagt im Timotheusbrief, im 1. Kapitel 6, Vers 10, die Liebe zum Geld ist eine Wurzel für alles Böse. Manche sind ihr so verfallen, dass sie vom Glauben abgeirrt sind und sich selbst die schlimmsten Qualen bereitet haben. Schon heftig, gell? Also dieses nie zufrieden sein. Und ich kenne das, es ist wie so eine Wurzel auch in meinem Leben, dass ich irgendwie das Gefühl habe, nie zufrieden. Wenn ich gearbeitet habe, nie zufrieden, immer noch was übrig. Wenn ich irgendwo und ich merke, da muss Jesus in meinem Herzen was tun, damit ich zufrieden bin und mich entscheide, ich will zufrieden sein. Aber die Gier will Jesus brechen in unserem Leben und er will sie verändern. Und er will, dass wir davon rauskommen. Wie kann ich das trainieren, von Gier frei zu werden? Indem ich mich entscheide, zu opfern. Etwas zu opfern, etwas loszulassen, auf etwas zu verzichten. Da kann ich üben, die Gier zu begrenzen. Also zum Beispiel, niemand muss den Zehnten geben, also den Zehnten von all seinen einnehmen. Aber jeder darf viel mehr geben. Also ich kann viel, viel mehr geben als das, wo ich denke, das wäre eigentlich ganz gut. Und ich finde es toll, wie ihr auch als Gemeinde so viel gebt und investiert. Hier und in Missionare. Ich finde das so gut, auch wenn ich jetzt bei uns in Augsburg denke, wie viele, die Verena Schafroth unterstützen, damit in Afrika das Evangelium weitergehen kann. Die fliegt jetzt Ende Februar, Anfang März wieder nach Angola, um Bibelschullehrer zu unterrichten. Und es ist so wichtig, wenn wir hergehen und sagen, von dem, was wir haben, egal ob viel oder wenig, denkt an das Schärflein der Witwe, ich gebe, und das ist ein gutes Mittel gegen die Gier. Passionszeit, auf irgendwas verzichten, gutes Mittel gegen die Gier. Und zum Schluss, der vierte Feind des Herzens, also einfach großzügig sein. Großzügigkeit macht das Herz weich, leicht und froh. Großzügigkeit. Neid ist so ein weiterer Feind des Herzens. Wenn du Neid oder Eifersucht im Herzen spürst, dann ganz vorsichtig sein. Das geht schon zu Hause los, wenn ich in den Spiegel gucke und denke, mein, wie sehe ich denn aus? Warum sehe ich nicht aus wie die Astrid oder so? Oder, dass die Kinder haben, auf einmal neidisch sind auf die keine haben, weil sie sagen, mei, was die für eine Ruhe haben und was die sich alle leisten können, kann ich mir nicht leisten. Und die anderen, die keine Kinder haben, weil sie vielleicht keine bekommen, neidisch sind auf die Kinder haben und sagen, wir haben keine. Was die für ein Glück haben, wir sind so unglücklich. Vorsicht, es ist so gefährlich, dieser Neid. Auf die viel erben, dass ich denke, was haben die alle gekriegt? Du musst nicht einen Finger dafür rühren. Und andere sagen, mei, ist halt so. Auf die Wohnungseigentum haben. Es gibt so viele Ecken, wo man neidisch sein drauf sein kann. Warum bin ich nicht so eine Kontaktnudel wie die Inge? Warum bin ich nicht so sportlich wie der Manfred? Also es gibt x Ecken, wo ich, oder so gesund wie, ich kann ständig hergehen. Auch bei alten Menschen merke ich das Vergleichen immer, wenn ich noch so gut sehen könnte wie die und ich noch so gut laufen könnte, wenn ich keinen Schwindel hätte wie die. Wir können wegen allem und jedem neidisch sein und Obacht, behüte dein Herz, dieses Herz, achte auf dieses Herz. Was kann ich tun? Petrus sagt, legt allen Neid ab, Punkt. Gut gesagt. Man kann aber auch anders es angehen und sagen, es ist simpel und schwer zugleich, Neid ablegen, indem ich denen Komplimente mache, die ich beneide. Wenn ich jemanden gut kenne, dann kann ich das so machen, dass ich sage, also wenn mein Freund einen super Urlaub macht und ich denke, Mann, das könnte ich mir nie leisten. Bah! Und dann könnte ich sagen, Mensch, ihr macht so einen super Urlaub. Ich bin manchmal richtig neidisch darauf, ganz ehrlich. Aber ich gönne es euch von Herzen, das ist so schön. Poste mir ein paar Bilder. Und jemand, der weiter weg ist, da würde ich das nicht so machen, aber da würde ich in meinem Herzen sagen, Herr, wie schön, dass der oder die das und das machen kann, das oder das hat. Komplimente machen, ob es hört oder sie oder nicht. Segnen. Herr, ich segne XY, weil die so viel hat, weil die so viel geschenkt gekommen, so viel geerbt hat, was auch immer, ist ein gutes Gegenmittel gegen den Neid. Zum Schluss, entgifte dein Herz von Schuld, Zorn, Neid und Gier. Wir müssen nicht stark sein, aber offen und ehrlich. Dass da, wo wir merken, jetzt hat Jesus in meinem Herzen gesprochen, egal in welchem Teil, aber er hat zu mir gesprochen, offen und ehrlich, dass wir das aussprechen, loslassen. Und wenn man merkt, alleine kommt man nicht richtig weiter, dann sucht euch jemanden, geht zu jemand hin unter vier Augen und sagt, ich muss es jetzt vor dir einfach mal aussprechen, vor Gott. Das ist ein Mist und ich will das jetzt loswerden. Mach das einfach. Und wenn jemand sagt, habe ich heute auf dem Herzen, geht zu irgendjemand oder kommt nach dem Gottesdienst zu mir. Ich schließe mit Psalm 51, da betet der David, schaffe in mir Gott ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Das ist eine tolle Bitte, mit der wir leben können, mit der wir aufbrechen können. Also behüte dein Herz, achte auf dein Herz mehr als auf alles andere. Also ihr könnt es euch in die Tasche stecken oder in den Geldbeutel oder so und achtet drauf und wenn ihr dran kommt und euch das Herz wieder in die Hände fällt, dann denkt an heute, und freut euch darüber, dass Gott uns ein neues Herz schenkt und es reinigen will, was das Herz kaputt macht. Ist nicht gut, für unsere Seele nicht und für den Körper nicht, geschweige denn für andere. Amen.